sind alle versorgt. Liebe Gemeinde, Schule hat also begonnen und viele Schüler, die jetzt nach den Ferien wieder erneut gestartet sind, haben ganz unbefangen wieder den Unterricht gewissermaßen aufgenommen. Einige andere sind ein bisschen mit grummelndem Magen hingegangen, vielleicht mag der eine Latein nicht so gern und der andere dem anderen graust ein bisschen vor Mathe. Und dann sagen die Spötter schon lieber, dann lieber Religion als Mathe. So als hätte Religion nichts mit Zahlen und nichts mit gründlichem Nachdenken zu tun. Heute werden wir sehen, Mathe und Religion haben oft mehr miteinander zu tun, als man gemeinhin denkt. Werden wir heute sehen. Denn unser Predigttext, der liest sich auf den ersten Blick, man könnte fast sagen, wie ein Zahlenrätsel. Sie haben diesen Text ja vor sich und die Frage wird sein, ob wir dieses Zahlenrätsel werden lösen können. Noch vor den Ferien hatten wir ja in unserer Predigtreihe das 9. Kapitel von Daniel miteinander begonnen. Wir haben Daniel gewissermaßen über die Schulter geschaut, wie er inständig und leidenschaftlich im Gebet Gott angerufen hatte. Sie erinnern sich noch daran. Und das Zentrum seines Gebets in dem Falle war das Bekenntnis der Sünde, das Bekenntnis der Schuld. Er hat gebetet, Gott vergib uns. Er hat gebetet in Sack und Asche, wie wir am Anfang von Kapitel 9 lesen konnten. Insgesamt ist Daniel jetzt inzwischen gut 80 Jahre, vielleicht sogar 85 schon geworden. Und er ist umgetrieben von der einen Sorge, wie wird es weitergehen mit meinem Volk? Das ist eine große Sorge. Wie wird es weitergehen mit meinem Volk? Wird es für mein Volk überhaupt eine Zukunft geben? Gerade hatte Kyros, der Perserkönig, die babylonische Weltherrschaft aus den Angeln gehoben. Und das war so ein Hoffnungsschimmer. Denn bei den Babyloniern hatten die Israeliten kaum noch Freiheiten gehabt. Und kurz danach, kurz nach dieser Machtübernahme der Perser, also etwa 538, stößt dann Daniel bei seiner regelmäßigen Bibellektüre auf eine ganz dramatische Entdeckung, die er im Propheten Jeremia macht. Das hatten wir gesehen in Kapitel 9, Vers 2. Da las ich in den Büchern die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen würde. Und er hatte da bestimmt zwei Stellen gelesen aus Jeremia, die wir auch lesen können. Jeremia 25, Verse 11 bis 12 und Jeremia 29, Vers 10. Da hat Jeremia das babylonische Exil geweissagt. Er war dann selbst noch eine Zeit lang mit in diesem Exil gewesen. Und er hat im Namen Gottes gewarnt und gesagt, dieses Exil wird 70 Jahre dauern. Und dann wird der Herr euch zurückbringen an den Ort Jerusalem. Und das liest Daniel. Und er nimmt das ganz wortwörtlich. Er nimmt auch die Zahlenangabe, die dort gemacht wird, wortwörtlich. Und er merkt, diese 70 Jahre sind jetzt bald abgelaufen. Jeremia hatte nicht genau definiert, wann dieses Zeitfenster zu laufen, sich zu öffnen begann, diese 70 Jahre, wann der Anfangspunkt war. Aber dieses Zeitfenster von 70 Jahren Exil, das war kurz davor oder gerade dabei, sich zu schließen. Die Zeitbahn musste jetzt in etwa ablaufen, das wusste Daniel. Und wir fragen, warum ist er so besorgt, warum ist er so aufgeschreckt? Warum steckt er sich in Sack und Asche? Und offensichtlich hat er eine große Furcht, dass nämlich sein Volk auf die Heimkehr ins Land, auf diese neue Chance, die sich da bald auftun wird, nicht vorbereitet ist. Dass sein Volk geistlich nicht vorbereitet ist. Er weiß, wir sind innerlich viel zu weit von Gott entfernt. Wenn wir diese neue Chance kriegen, die werden wir gar nicht nutzen können. Ein Volk, das sich von Gott entfernt, verliert die Fähigkeit, seine Zukunft zu gestalten. Ein Volk, das sich von Gott entfernt, verliert die Fähigkeit, seine Zukunft zu gestalten. Das sehen wir täglich vor Augen in unserer Politik. Und die größte Sorge Daniels lautet, was bringt denn nun die Zukunft? Hat mein Volk überhaupt noch eine Zukunft? Wie wird es weitergehen? Wird es weitergehen? Und in dieser angespannten Situation bleibt ihm nur ein einziger Ausweg, nämlich die Flucht ins Gebet. Und dieses Gebet kann nur einen Schwerpunkt haben, nämlich das Bekenntnis der Sünde. Das ist ihm so klar. Wir bekennen unsere Schuld. Und das haben wir dann im ersten Teil dieses 9. Kapitels ausführlich gesehen vor den Ferien. Wie Daniel die Sünde der Gottlosigkeit bekennt, wie er sich damit drunter stellt. Und wie er sagt, wir haben gesündigt. Nicht nur die anderen haben gesündigt, sondern er bezieht sich da voll mit ein. Das ist keine falsche Bescheidenheit, sondern das ist ein priesterlicher Dienst, den Daniel dort tut. Wie ein Priester stellt er sich in die Reihen seines Volkes. Und mehr noch, wenn Daniel sein eigenes Leben vor dem heiligen Gott sieht, in dessen Licht sieht, dann ist ihm natürlich auch klar, ich bin nicht viel besser als die anderen Israeliten. Nach menschlichem Ermessen, im Urteil Außenstehender, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Da bin ich vielleicht ein bisschen frommer, aber gemessen an Gottes heiligen Maßstab bin ich auch nicht besser. Und darum ist Daniel von seiner eigenen Sündhaftigkeit überzeugt und überwältigt, weil er den heiligen Gott kennt. Darum. Wer Gott kennt, weiß, dass er ein Sünder ist. Und in diesem Licht der Heiligkeit des erhabenen Gottes fällt es Daniel gar nicht schwer einzusehen, dass er vor Gott verloren dastünde, wenn er nicht seine Vergebung hätte. Und er anerkennt das Urteil Gottes und sagt, jawohl, wenn es nach Recht und Gesetz ginge, dann haben wir für unsere Gottlosigkeit nichts anderes verdient als dein Gericht. Das geben wir zu Gott. Wir anerkennen dein Urteil. Unsere Verurteilung ist völlig zu Recht erfolgt. Unsere Strafe hat absolut nachvollziehbare Gründe. Aber wir bitten um Gnade. Wir betteln um Gnade. Und das ist der Ausweg, den er sucht. Für sich persönlich, für sein Volk. Und dann kam dieser große Vers 18, wo er dann sagt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Und wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Gott, wir bitten dich nicht, dass du den Maßstab deiner Gerechtigkeit anlegst, denn dann hätten wir keine Chance, sondern wir betteln einzig und allein um deine große Barmherzigkeit. Das ist die Situation. Da hat ein 80, vielleicht 85-jähriger Mann seine Bibel gelesen. Er hatte diese Bibel verglichen mit der aktuellen politischen Situation seines Volkes. Er hatte gesehen, wir waren 70 Jahre jetzt unter babylonischer Knute und jetzt war die Macht der Babylonier gebrochen worden durch die Perser. Und Gottes Ankündigung mit den 70 Jahren hatte sich als realistisch erwiesen. Und jetzt könnte es aufwärts gehen, jetzt könnte es heimwärts gehen. Zurück aus dem Exil. Das könnte jetzt alles losgehen, zurück nach Jerusalem. Aber Daniel weiß, mein Volk ist nicht bereit. Wir sind hilflos, verstrickt in Schuld. Und darum nimmt er dann seinen ganzen Glaubensmut zusammen mit seinen 85 Jahren. Und stellt sich dahin und sagt, bitte Gott, gib uns noch eine Chance. Bitte vergib uns. Wir stehen vor dir, wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Und wir vertrauen nicht auf irgendwas, was wir an Leistung bringen können, sondern wir bitten um deine Barmherzigkeit. Wir betteln um Gnade. Das ist sein Gebet. Und über allem, da schwebt diese bange Frage, wie wird es weitergehen? Was bringt die Zukunft? Gibt es eine Zukunft? Was bringt die Zukunft für mich? Was bringt die Zukunft für mein Volk? Was bringt die Zukunft für meine Familie? Was bringt die Zukunft für meine Gemeinde? Wie wird es weitergehen? Und schauen Sie, diese Frage nach der Zukunft, das ist die Frage aller verantwortungsbewussten Zeitgenossen. Die Mehrheit, auch die Mehrheit der Älteren in unserem Land, die sagt einfach, genieße den Tag, carpe diem. Sieh zu, dass du das meiste rausholst, dass du auch im Alter möglichst viel unterwegs bist, möglichst ordentlich einen drauf machst. Und was Zukunft ist, nach mir die Sintflut. Ist mir doch egal. Ich habe meine Rente noch und es wird schon irgendwie gut gehen. Aber Daniels Blick geht über den Tellerrand seiner eigenen Biografie hinaus. Über den Tellerrand seiner eigenen Lebenszeit. Er fragt, wie wird es weitergehen für mein Volk? Wie wird es weitergehen für meine Gemeinde? Wie wird es weitergehen, würden wir auch sagen, auch für unsere Kinder? Und dann antwortet Gott ihm auf ganz erstaunliche Weise und in einem ganz erstaunlichen Tempo. Und Gott, wir werden das gleich sehen, antwortet ihm einerseits ganz persönlich, aber er zeigt ihm auch die große weltgeschichtliche Perspektive. Das ist faszinierend. Und das ist unser Thema heute Morgen, große Perspektiven. Das wollen wir drüber schreiben über diese Verse, die Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich haben. Große Perspektiven. Und ich sage gleich vorweg, das ist ein schwieriger Text. Ich habe gedacht, ich könnte den in einer Predigt behandeln, Aber ich habe dann in der Vorbereitung gesehen, ich brauche allerhöchstwahrscheinlich den nächsten Sonntag auch noch dazu. Also, und ich werde mich bemühen, es so deutlich wie möglich zu machen. Und was diesmal vielleicht nicht gelingt zu erklären, das werde ich beim nächsten Mal dann nochmal versuchen, ein bisschen besser zu erklären. Also, große Perspektiven. Das ist die Überschrift. Und wir sehen uns zunächst mal die ersten Verse an, ab Vers 20. Da sagt Daniel: Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte und mit meinem Gott, mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag. Der heilige Berg ist ein Bild für den Tempel. Er betet also für den Tempel. Eben, als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, also dieser Bote, dieser Engel, den Gott schon mal geschickt hatte, im Kapitel vorher, den ich zuvor bereits im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Er erlebt also diese Vision, dass Gott diesen Boten sendet, und er unterwies mich und redete mit mir und sprach: Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, nämlich von Gott, und ich komme, um es dir kundzutun. Denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Das ist schon erstaunlich. Daniel betet, und hier wird betont, während er noch betet, reagiert Gott schon. Seine starke Ermutigung zum Beten. Das macht Gott nicht immer so. Das macht Gott auch bei den biblischen Personen nicht immer so, dass er, wenn wir beten, sofort reagiert, sodass wir es merken. Aber er hört es. Während Daniel noch betet, reagiert Gott schon. Und dass Gott sofort hört, wenn wir beten, das gilt auch für uns. Und das ist die erste große Perspektive, in die Gott den Daniel hier mit hineinnimmt. Gottes große Liebeserklärung. Haben Sie das gemerkt? Das ist unser erster Punkt. Gott erklärt seine große Zuneigung. Das ist die erste große Perspektive. Gott erklärt seine große Zuneigung. Vor allen heilsgeschichtlichen, vor allen weltpolitischen Perspektiven steht diese ganz persönliche Zusage, die Gott dem Daniel ausrichten lässt. In Vers 23, du bist von Gott geliebt. In der Schlachterübersetzung heißt dort, du bist ein Vielgeliebter. Und liebe Gemeinde, diese Liebeserklärung Gottes, die zieht sich als ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift hindurch. Es gibt mehrere dieser roten Fäden und das ist einer. Du bist von Gott geliebt. Wie oft schon wurde die Bibel mit einem Liebesbrief verglichen? Und das ist überhaupt nicht süßlich oder kitschig gemeint, sondern das ist ernst, das ist gewichtig, das ist manchmal auch schmerzlich. Liebesbriefe können auch schmerzliche Züge tragen. Diese Liebe Gottes, die begegnet uns im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. In Jeremia 31, Vers 3, da sagt Gott durch den Propheten: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Und in Titus im Neuen Testament sagt Paulus in Kapitel 3, Vers 4 bis 5, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands. Gott erklärt seine große Zuneigung. Es gibt Zeiten, wissen Sie, da wagen es verantwortungsbewusste Theologen kaum von der Liebe Gottes zu reden. Kaum. Weil dieser Begriff so oft missbraucht wird. Er wird missbraucht, um Gott zu verharmlosen. So der liebe Gott, der deckt da sowieso alles mit seiner Liebe zu. Er wird missbraucht, um die Liebe Gottes gegen die Heiligkeit Gottes auszuspielen. Dass man sagt, ach klar, Gott sieht das alles nicht so eng und Gott ist nicht der strenge, strafende, zornige Gott, sondern ist der liebende Gott. Und da spielt man Dinge gegeneinander aus, die zusammengehören. Und so wiegt man Menschen in falsche Sicherheit und gewöhnt sie an eine völlig falsche Vorstellung von Gott. Durch eine falsche Verkündigung der Liebe Gottes. Wo gar nicht mehr deutlich ist, dass Gott auch heilig ist. Dass Gott auch einen Zorn über die Sünde hat. Dass Gott zu fürchten ist für den, der nicht mit ihm versöhnt ist. Und deswegen müssen wir immer sehen, dass wir das beides beieinander halten. Die Liebe und die Heiligkeit Gottes. Paulus und die anderen Apostel, Daniel und die echten Propheten, die wussten etwas von der Heiligkeit Gottes. Die wussten etwas von seinem heiligen Zorn. Und darum haben sie umso dankbarer auch die Liebe Gottes bejubelt und verkündigt. Weil sie wussten, das ist keine billige Liebe, sondern es ist eine teure Liebe, eine kostbare Liebe. gerade weil Gott zugleich der Heilige ist und der unbestechlich Ewige. Und hier in Daniel 9 ist Daniel nicht zu bescheiden und nicht zu schüchtern, um diese Liebeserklärung Gottes wirklich auch schriftlich festzuhalten, dass Gott zu ihm gesagt hat, denn du bist von Gott geliebt. Du bist ein vielgeliebter. So wie wir es früher im Kinderlied gesungen haben. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Darum sage ich es noch einmal und noch viel tausendmal. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Genau das schreibt Daniel hier auf. Dass Gott ihm das gesagt hat, dass Gott ihm das versprochen hat. Und liebe Leute, auch für uns ist es entscheidend, was immer die Zukunft im Einzelnen für uns bereithält, dass wir das wissen, dass du das weißt, dass du das sagen kannst. Ich bin von Gott geliebt. Können Sie das so sagen? Und darum etwa gibt Gott uns das Abendmahl als seine sichtbare Liebeserklärung. Das Abendmahl, in dem er uns zuruft, ich gebe mein Leben für dich, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Das sagt Gott uns im Abendmahl. Das ist seine sichtbare, greifbare, schmeckbare Liebeserklärung, die wir dort empfangen. Und wenn Sie absolut sicher sein wollen, wenn Sie Brief und Siegel haben wollen dafür, dass Gott Sie liebt, dann lesen Sie das nach im 1. Johannesbrief im Neuen Testament, Kapitel 3, Vers 1, wo es heißt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und dann führt Johannes hinzu, und wir sind es auch. 1. Johannes 3, Vers 1. Wenn Sie daran zweifeln, liebt Gott mich überhaupt? Dann lesen Sie 1. Johannes 3, Vers 1 nach. Da steht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Woher können Sie wissen, dass Sie Gottes Kind sind? Dadurch, dass Sie an Jesus Christus als Ihren Herrn und Erlöser glauben. Wenn Ihr Leben Jesus gehört, dann sind Sie Gottes Kind. Wenn Sie Christus als Ihren Retter und Befreier von Sünde und Verdammnis angerufen haben, wenn Sie ihm die Ehre geben als den König Ihres Lebens, dann sind Sie Gottes Kind. Das hat Gott total versprochen. Und dann dürfen Sie das von sich aus so sagen, wie es Daniel sagt. Ich bin ein Vielgeliebter. Ich bin von Gott geliebt. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Das ist also die erste große Perspektive, die Gott dem Daniel hier zeigt. Gott erklärt seine große Zuneigung. Und dann gibt Gott ihm auch eine weitreichende Antwort auf seine sachliche Frage, nämlich auf die Frage nach der Zukunft. Und das ist unser zweiter Punkt. Gott erklärt sein großes Ziel. Gott erklärt nicht nur seine große Zuneigung, sondern Gott erklärt auch sein großes Ziel. Und er gibt dem Daniel hier, und das macht die Sache jetzt kompliziert, eine Weitwinkelperspektive für sein Volk Israel. Das kommt in den nächsten Versen. Und man kann fragen, warum ist das auch für uns als Gemeinde Jesu Christi wichtig? Nun, auch unsere Zukunft ist von der Zukunft Israels mit betroffen und mit beeinflusst. Außerdem gibt es hier sehr viele wichtige Hinweise auf den Herrn Jesus Christus. Und wenn Gott das für nötig befindet in der Bibel, viel über die Zukunft Israels uns zu sagen, dann tun wir gut daran, das zu lesen. Dann wird sich Gott schon was dabei gedacht haben, dass wir das auch zur Kenntnis nehmen, dass wir es auch ernst nehmen. Wir sind mit betroffen. Und nun ist etwas ganz Erstaunliches hier wieder zu sehen. Wenn die Bibel von der Zukunft spricht, dann stoßen wir immer auf eine gewisse Dialektik, auf eine gewisse Spannung. Einerseits warnt Gott uns vor vorwitziger Neugier. Wir sollen nicht rumspekulieren und wir sollen nicht vorschnell irgendwelche politischen Entwicklungen als Erfüllung biblischer Prophezeiung ausweisen. Das ist das eine. Aber andererseits gibt Gott auch immer wieder erstaunliche Informationen. Das ist das andere. Und wissen Sie, man kann bei diesem Thema auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Die einen, die verzetteln sich in Spekulationen und wollen mehr wissen, als die Bibel wirklich sagt und sind schlauer als Gott selbst. Und die anderen, die sind gar nicht daran interessiert. Die nehmen diese Zukunftsaussagen der Bibel überhaupt nicht ernst. Die sagen, ach, das brauchen wir nicht, ist alles nur symbolisch. Und so überlassen sie das Feld der Zukunftsdeutung den Sekten. Was meinen Sie wohl, warum so viele Sekten sich auf dieses Thema gestürzt haben? Weil die Kirche Jesu Christi es weitgehend vernachlässigt hat. Und von der Bibel her werden wir nun angeleitet, diese Balance zu finden, dass wir nicht mehr wissen wollen, als die Bibel sagt, dass wir nicht unsere Spekulationen als das klare Wort Gottes ausgeben, aber dass wir andererseits auch genau hinschauen und sagen, ja, was sagt uns denn die Bibel? Dass wir diese Balance finden. Und der Text, den Sie da vor sich haben, jetzt diese Verse 24 bis 27, ist so ein Kernvers. Der ist nicht einfach auszulegen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ohne Predigtreihe hätte ich mir das auch als Predigttext nicht so schnell ausgesucht. Und ich will jetzt so vorgehen, dass ich versuchen möchte, das so wörtlich wie möglich auszulegen. Also das ist das immer das Sicherste, dass wir einfach versuchen, so wortgetreu wie möglich an die Sache heranzugehen, um es dann wirklich zu verstehen. Also lesen wir mal die Verse 24 folgende. Was sagt Gott jetzt dem Daniel über die Zukunft? Und keine Sorge, Sie haben zwei Predigten, um das zu verstehen. Also 70 Wochen, man müsste eigentlich besser übersetzen, Gott sagt 70 Jahrwochen sind verhängt, angeordnet über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird im Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging oder ergeht, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen, also 7 Jahrwochen, und 62 Jahrwochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wie wohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Oder man kann auch sagen, ihm wird nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen. Oder man kann auch wörtlich übersetzen, er wird mit den vielen einen festen Bund schließen. Eine Jahrwoche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum, also im Tempel, wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Ein schwieriger Text. Und Sie können sich vorstellen, als Daniel das gehört hat, war ihm mit Sicherheit auch bei weitem nicht alles klar, was das bedeuten würde. Aber er hat es treu aufgeschrieben. Und wir wollen jetzt versuchen, die große Linie zu ziehen. Unser Punkt und der Punkt 2 lautet also, Gott erklärt sein großes Ziel. Daniel geht es worum? Es geht um sein Volk Israel, das ist klar. In Vers 20 steht, er bekennt die Sünde seines Volkes, er bittet für den Heiligen Berg, also für den Tempel. Das ist sein Hauptanliegen. Und auch Gottes Antwort dreht sich hier erstmal um die Zukunft Israels. Das wird ganz deutlich in Vers 24. Diese 70 Jahre sind fängt über dein Volk und über deine heilige Stadt, also über Jerusalem. Und dann wird das in Vers 26 nochmal gesagt, und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt, also Jerusalem, und das Heiligtum, also den Tempel, zerstören. Es geht hier zunächst mal um die Zukunft Jerusalems. Und Gott lässt den Daniel eine Weitwinkelperspektive sehen. Er zeigt ihm eine ganz große Perspektive, und wenn wir dafür ein Motto suchen für diese große Perspektive, könnten wir das Motto benennen mit »Alles wird gut«. So steht es in Vers 24. Dem Frevel wird ein Ende gemacht, die Sünde wird abgetan, die Schuld wird gesühnt, es wird ewige Gerechtigkeit gebracht, Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden, autorisiert werden, eingerichtet werden. So, alles wird gut. Und der Zeitrahmen, den Gott dafür benennt, ist eine viel, viel größere Perspektive, als Jeremia genannt hatte. Schauen Sie mal, Jeremia hatte von diesen 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft gesprochen. Die waren jetzt abgelaufen. Aber Daniel bekommt jetzt eine Botschaft über 70 Jahrwochen. Wir werden gleich noch sehen, das sind 7 mal 70 Jahre, das sind 490 Jahre. Eine Jahrwoche ist ein Zeitraum von 7 Jahren. Und von daher ist die Luther-Übersetzung etwas missverständlich, wo es heißt 7 Wochen. Man müsste besser sagen 7 Siebenheiten. Und der Zusammenhang macht deutlich, es ist hier eine Jahrwoche gemeint. Also eine Woche ist eine Einheit von 7 Jahren. Und hier haben wir 70 Einheiten von 7 Jahren, also 490 Jahre. Das ist erstmal der Zeitraum, um den es hier geht. Es wird noch komplizierter, seien Sie ganz getrost. Für die Juden war das eine ganz vertraute Zeiteinheit. 7 Jahre, dieser Rhythmus, das 7. Jahr war das Sabbatjahr. Da sollte das Feld zum Beispiel ruhen, 1 Jahr lang. Alle 7 Jahre sollte das Ackerland sich erholen können. Das war eine ganz normale Zahl, ein ganz normaler Rhythmus für die Juden. 7, auch die Zahl der Vollkommenheit. Also das war ein durchaus für sie vertrauter Rhythmus. Und Gott sagt jetzt, innerhalb dieser Frist, innerhalb dieses Zeitrahmens, innerhalb dieser 70 Jahrwochen wird Gott umsetzen und erfüllen, was in Vers 24 angekündigt ist. Und bevor wir weiterfragen, sehen wir zunächst mal diese Zahlen. Diese Zahlen zeigen, dass Gott einen präzisen Plan hat. Wie immer wir sie dann im Einzelnen verstehen. Aber die Zahlen zeigen, dass Gott einen präzisen Plan hat. Erst recht über die Zukunft seines Volkes. Hier steht in Vers 24, 70 Jahrwochen sind verhängt, sind angedeutet. Das heißt, Gott hat ein gewisses Zeitraster bestimmt. Er hat einen Rahmen angeordnet und in diesem Rahmen wird er seine Planung durchziehen. Das ist wie bei einem Architekten, der eine gute Bauplanung macht. Der sagt also, dann und dann muss der Entwurf fertig sein, bis zu dem und dem Zeitpunkt wird das Fundament gelegt, dann werden die Wände hochgezogen und Sie können einen gut organisierten und einen chaotischen Architekten unter anderem daran unterscheiden, wie gut er mit seiner Bauplanung zurande kommt. Wir haben da alle unsere Erfahrungen gemacht wahrscheinlich. Und so ist Gott der Architekt der Geschichte. Gott ist der Architekt der Geschichte mit einem präzisen Bauplan. Und diese Zahlen zeigen uns das. Da sagt Gott nicht irgendwas, ein bisschen dunkel in die Zukunft hinein, sondern er nennt auch Zahlen. Er weiß genau, wie er vorgehen wird. Er hat einen genauen Plan der Geschichte. Das ist ganz interessant, das hier schon mal zu sehen. So, und jetzt fragen wir, was ist das große Ziel? Was wird Gott durchsetzen? Und da sehen wir, es werden wunderbare Dinge geschehen. Zunächst mal, diese ersten drei Bestimmungen zeigen uns, das Problem der Schuld wird radikal und endgültig gelöst werden. Hier steht, dem Frevel wird ein Ende gemacht. Das heißt, Gott wird die Menschen dazu bringen, dass sie umkehren, dass sie nicht mehr bestimmt sind von der Gottlosigkeit, dass neues geistliches Leben entsteht. Dem Frevel wird ein Ende gemacht. Und dann heißt es, die Sünde wird abgetan. Das heißt, eigentlich die Sünde wird ihrer Macht beraubt. Das ist hier gemeint. Die Sünde kann den Menschen nicht mehr verdammen. Die Sünde kann den Menschen nicht mehr von Gott fernhalten in ihrem Klammergriff. Sie wird entmachtet dadurch, dass Gott die Sünde abtut, dass er sie richtet, dass er sie vergibt. Aber wir sagen, ja gut, aber Gott kann doch die Schuld nicht einfach stehen lassen. Er ist doch ein heiliger Gott. Wie kann die Sünde trotzdem entmachtet und entsorgt werden? Das ist das Dritte. Hier steht, die Schuld wird gesühnt. Das wird geschehen, Daniel. Also, was die alttestamentlichen Opfer angekündigt haben, das wird endgültig wahrgemacht. Es wird Sühne geleistet. Es wird bezahlt für die Schuld. Und das hebräische Verb, was hier für Sühnen steht, bedeutet so viel wie zudecken. Die Sünde wird zugedeckt, aber nicht im Sinne unter den Teppich gekehrt, sondern sie wird wirklich bedeckt, sie wird beseitigt, sie wird entsorgt, sie wird entmachtet, dadurch, dass einer Sühne leistet für diese Schuld. Und als Menschen des Neuen Testaments wissen wir natürlich, was Daniel damals nur ansatzweise verstehen konnte. Das ist die Weitwinkelperspektive auf das Kreuz Jesu Christi. Dem Frevel ein Ende gemacht, die Sünde abgetan, die Schuld gesühnt. Er, Jesus Christus, wird das Problem der Schuld radikal und für immer lösen. Aber damit ist noch längst nicht alles gesagt. Im Rahmen dieses 70-Jahrwochenplans wird noch mehr geschehen. Das ist dann die vierte Bestimmung. Es wird ewige Gerechtigkeit gebracht. Also an die Stelle der Sünde wird Gerechtigkeit treten. Neues Leben nach dem Willen Gottes heißt das. Diese Gerechtigkeit beginnt mit der Bekehrung des Einzelnen im Leben der Gläubigen. Aber hier ist das noch umfassender. Christus wird sein Reich der ewigen Gerechtigkeit aufrichten. Sein Reich, in dem sein Wille herrscht. Das Neue Testament sagt uns, dass dieses Reich kommt, wenn Christus wiederkommt. Er wird dieses Reich bei seiner Wiederkunft bringen. Und hier sehen wir schon, was dem Daniel gezeigt wird, dieses große Ziel, das reicht über unsere Zeit hinaus. Und das sehen Sie auch am nächsten. Da heißt es, es werden Gesicht und Weissagung erfüllt. Das heißt, Gottes Prophetie über die Zukunft wird umfassend erfüllt werden. Wörtlich steht da, das wird versiegelt werden. Das heißt, es wird endgültig bestätigt werden. Es wird erfüllt werden. Die Prophetie über Israel, die Prophetie über die Heiden, das wird erfüllt werden. Das liegt auch noch in der Zukunft. Und dann noch eine sehr schwierige Sache, das sechste und letzte, was dann noch geschieht, da steht, das Allerheiligste wird gesalbt werden. Das klingt sehr rätselhaft. Gesalbt heißt ja von Gott beglaubigt, von Gott autorisiert. Und einige Ausleger meinen, hier sei von Christus die Rede. Das Heilige, das Allerheiligste wird gesalbt werden, also der Messias wird gesalbt mit dem Heiligen Geist, wenn er eingesetzt wird als König des tausendjährigen Reiches, das er bringen wird, meinen einige. Das ist prinzipiell denkbar, aber ich glaube, dass ein anderes Verständnis näher liegt. Wir haben ja gesagt, wir wollen versuchen, das möglichst wortgetreu zu verstehen. Und wenn der Begriff das Allerheiligste im Alten Testament erscheint, knapp 40 Mal, dann bezieht er sich immer auf den innersten Bezirk des Tempels. Und von daher ist es sehr naheliegend, wenn jetzt hier nicht eine andere Erklärung gegeben wird, dass es auch in diesem Falle das Allerheiligste sich auf den innersten Bezirk des Tempels bezieht. Und darum ist es durchaus denkbar, dass in dem zukünftigen Reich, das Jesus Christus mit seiner Wiederkunft bringt, auch nochmal ein Tempel stehen wird. So wie ihn Hesekiel in Hesekiel 40 bis 48 angekündigt hat. Und in diesem Tempel wird es dann nicht mehr Sühneopfer für unsere Sünden geben. Das ist ja ein für alle Mal durch Christus geschehen. Ein solcher Tempel ist ja nicht mehr nötig. Sondern es wäre durchaus denkbar, dass dieser Tempel aller Welt vor Augen führen und illustrieren soll, was Christus für uns getan hat, als er sein Leben opferte. Dieser Tempel könnte ein sichtbares Symbol für das Erlösungswerk Christi sein, ähnlich wie unser Abendmahl. Eine solche Funktion könnte dieser Tempel haben, dass daran illustriert wird, was Christus tat, als er uns erlöste. Und dass ein solcher Tempel am Ende noch einmal errichtet werden wird und möglicherweise an der Stelle, wo der alte stand und wo jetzt noch die Moscheen dort stehen in Jerusalem, das ist durchaus denkbar. Und das legt sich, wenn wir Hesekiel 40 bis 48 legen, auch durchaus nahe. Also was für ein Panorama wird hier vor den staunenden Ohren des Daniel ausgebreitet? Gott erklärt sein großes Ziel. Gott sorgt sich um die Zukunft seines Volkes Israel. Gott sorgt für die Zukunft seines Volkes Israel. Und Gabriel überbringt dem Daniel diese tröstliche und ermutigende Information. Er sagt, pass auf, Daniel. Das Problem der Schuld. Du hast jetzt so gelitten unter der Sünde. Du hast so um Vergebung gebeten. Gott sagt dir, das Problem der Schuld, das wird radikal gelöst werden. Dem Frevel wird ein Ende gemacht, die Sünde wird abgetan, die Schuld wird gesühnt. Und überlege weiter, Daniel. Alle Verheißungen über die Zukunft werden umfassend erfüllt werden in Gottes zukünftigem Reich. Es wird ewige Gerechtigkeit gebracht werden. Es werden alle Prophetien erfüllt werden. Es wird das Allerheiligste gesalbt werden. Und Daniel hat das natürlich erstmal für sein Volk Israel gehört. Aber wir wissen vom Neuen Testament her, dass wir Heiden davon auch berührt und auch gesegnet werden. So, und dann kommt der letzte Schritt. Dann kommt noch etwas, das macht die Sache besonders wertvoll. Dieses Ziel hat Gott jetzt nicht in eine vage, in eine ungewisse Zukunft hineinprojiziert, sondern Gott hat, wir sagten es schon, dafür einen ganz bestimmten Zeitrahmen angeordnet, verhängt, wie es hier steht. Und das ist die dritte große Perspektive, die Gott hier erklärt und die wir jetzt nur antippen und das nächste Mal ausführen. Wir hatten erstens gesagt, Gott erklärt seine große Zuneigung. Wir hatten zweitens gesehen, Gott erklärt sein großes Ziel. Und wir sehen jetzt drittens am Ende, Gott erklärt seinen großen Zeitplan. Auch seinen großen Zeitplan erklärt Gott noch. Und als ich versuchte, das zusammenzustellen zu einem Manuskript und kurz mit meiner Tochter sprach, da sagte sie, du musst einen Zettel machen dafür. Und als gehorsamer Vater habe ich mich natürlich dran gesetzt, einen Zettel zu machen, der das skizziert. Wir werden diesen Zettel nicht mehr ganz heute behandeln können, aber ich möchte Sie herzlich bitten, bringen Sie ihn am kommenden Sonntag wieder mit. Das mal rumgebt. Denn wenn diese Zahlen verstanden werden sollen, dann müssen wir wenigstens diesen Rahmen kennen. Ich darf jetzt bitten, das einfach zügig mal durch die Reihen gehen zu lassen. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie den nächsten Sonntag vergessen, kriegen Sie nochmal einen neuen. Vielleicht ist der bis dahin auch noch etwas besser ausgeführt. Aber es geht jetzt um die Frage, wie ist das mit diesen 70-Jahr-Wochen zu verstehen? Was bedeutet dieser Zeitrahmen, den Gott hier vor unseren Augen entfaltet? Damit geht es nämlich jetzt in Vers 25 los. Die Zettel wandern noch. Nächstes Mal lasse ich das gleich mit dem Gottesdienstzettel zusammen auslegen. Also. Wir werden das jetzt nicht bis zum Ende schaffen. Ich möchte nur, dass Sie noch so einen ersten Geschmack bekommen davon und dass wir es dann am nächsten Sonntag wirklich richtig systematisch nochmal darstellen können. Die Aufgabe ist, denke ich, klar. Gott hat sein großes Ziel dargestellt, hat es dem Daniel gesagt. Und jetzt ab Vers 25 erklärt er nun seinen Zeitplan. Und Sie werden gleich sehen, in diesem Zeitplan, da verrät Gott nicht alle Details, nicht alle Einzelheiten, aber doch eine ganze Menge. Und jetzt kommt gewissermaßen Mathe und Religion zusammen. Die Ereignisse von Vers 25. So wisse nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort erging oder ergeht, Man könnte auch übersetzen vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung Jerusalems, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Also die Ereignisse von Vers 25 umfassen einen Zeitraum von 7 Jahrwochen, das sind 49 Jahre, also 7 mal 7, plus 62 Jahrwochen, das sind 434 Jahre. Und wenn Sie das zusammenrechnen, erst die 7 Jahrwochen und dann die 62 Jahrwochen dran, macht zusammen 69 Jahrwochen, macht 49 Jahre plus 434 Jahre, macht 483 Jahre. 483 Jahre ist der Zeitraum, der Vers 25 umfasst. So, ich denke, das ist erstmal klar. Wenn Sie das nach dem jüdischen Kalender berechnen, im jüdischen Kalender hat ein Jahr 360 Tage, dann beträgt dieser Zeitraum 173.880 Tage. Das ist der Zeitraum von Vers 25. Und jetzt fragt man, wann beginnt dieser Zeitraum und wann endet er? Hier steht, er beginnt mit dem Erlass zur Wiederherstellung Jerusalems. Nun hat es da verschiedene Erlässe gegeben. Der wahrscheinlichste, auf den sich das bezieht, ist der Erlass, mit dem Artaxerxes angeordnet hat, dass die Stadtmauern wieder gebaut werden. Er hat das dem Nehemia damals erlaubt, können Sie in Nehemia 2 nachlesen. Dieser Erlass wurde aller Wahrscheinlichkeit nach erteilt im Jahre 444 vor Christus. Da beginnt diese Zeit zu laufen, am 5. März 444 vor Christus. Das ist das wahrscheinlichste Datum für den Erlass des Artaxerxes, dass Jerusalem wieder gebaut wird. So, und wann endet das? Wann endet dieser Zeitrahmen? Mit dem Kommen eines Fürsten, mit dem Kommen eines Messias. Also ein Messias ist ein Gesalbter, ein Fürst ist ein König. Und wenn der kommt, dann endet dieser Zeitraum. Das ist schon sehr spannend. In den ersten 49 Jahren, also in diesen ersten 7 Jahrwochen, da wurden die Stadtmauern aufgebaut, da wurde der Tempel wieder aufgebaut unter Zerubabel. So, das waren die Jahre 444 und dann 49 Jahre drauf, also etwa bis 396 vor Christus. Und dann auch in den nächsten 434 Jahren, sagt Gabriel hier, wird Israel Bestand haben. Auch nachdem der Tempel gebaut ist. Und es wird eine ordentliche Infrastruktur haben, mit Plätzen und Gräben steht hier. Es wird Bestand haben, aber in kummervoller Zeit. Und genau so war es. Die Israeliten waren in ihrem Land, sie hatten dann ihren Tempel durch Nehemia und Esra und all die Ereignisse. Aber sie blieben immer unter fremden Machthabern. Dann kamen die Perser und dann die Griechen, Alexander der Große. Und dann waren sie wechselweise unter der Knute der Ägypter und der Syrer. Und dann kam mal diese kurze Phase der neuen Selbstständigkeit, der staatlichen Unabhängigkeit unter den Makkabäern. Knapp 80 Jahre, etwa von 142 bis 64 vor Christus. Und dann kamen die Römer. Wiewohl in kummervoller Zeit. Sie hatten Bestand, sie waren da. Aber das geschah in kummervoller Zeit. Und womit endet dann diese Periode von 69 Jahren? Und womit enden diese 483 Jahre? Bis ein Gesalbter und ein König kommt. Und jetzt rechnen wir mal. 483 Jahre. Nach jüdischer Rechnung hat ein Jahr jeweils 360 Tage. Das macht zusammen 173.880 Tage. Wenn wir anfangen mit dem Erlass des Artaxerxes am 30. März 444, am 5. März 444, dann enden diese Tage irgendwann Ende März, so um den 30. März herum im Jahr 33 nach Christus. Das kann man jetzt umrechnen auf den gregorianischen Kalender. Das ist genau diese Zeit. Also wenn wir rechnen nach dem gregorianischen Kalender 444 vor Christus bis 33 nach Christus, kommen wir nur auf 476 Jahre mit unserem gregorianischen Kalender. Das sind 173.740 Tage. Da müssen wir aber noch 116 Tage aus den Schaltjahren dazu rechnen und noch die 24 Tage vom 5. März 444 bis zum 30. März 33 nach Christus und dann kommen wir auch auf 173.880 Tage. Ich nehme Ihnen das nicht übel, wenn Sie das jetzt nicht im Einzelnen alles verstanden haben. Das können Sie noch mal nachverfolgen nach diesem Zettel. Worum es mir geht, ist zu zeigen, diese 173.880 Tage, diese 483 Jahre, entsprechen im gregorianischen Kalender der Zeit vom 5. März 444 bis zum 30. März 33 nach Christus. Und das ist der wahrscheinlichste Termin, zu dem Jesus Christus im Triumphzug in Jerusalem einzieht. Das ist erstaunlich. Das wird ja geschildert in Matthäus 21. Jesus wird offiziell als Messias und als König präsentiert. Siehe, dein König kommt zu dir. Und die Menge, die ruft, Hosianna, gelobt sei der Kommende im Namen des Herrn. Und was sagt Gabriel zu Daniel? Ein Gesalbter, ein König kommt. Im Rahmen dieser 483 Jahre. Damit endet die 69. Jahrwoche. Das ist erstaunlich. Natürlich konnte Daniel das alles noch nicht ausrechnen, weil er ja nicht wusste, wann die Uhr zu laufen beginnen würde. Er hat das etwa 538 empfangen, diese Offenbarung. Das ging ja erst mit dem Artaxerxes etwa 100 Jahre später los. Aber seit dem Erlass des Artaxerxes, also seit 444 vor Christus, da konnte man das gewissermaßen ausrechnen. Da konnte man die Epoche ausrechnen, den Zeitrahmen ausrechnen, wann der Messias kommen würde. Man konnte das nicht so genau aufs Datum berechnen, aber wann er kommen müsste, den Zeitrahmen, den konnte man ausrechnen. Und nun konnte es sein, dass damit gemeint sei die Geburt, aber nach allem, was wir hier sehen und rechnen, ist allerhöchstwahrscheinlich wirklich gemeint der Einzug Jesu in Jerusalem als öffentlicher König. Das ist das Geschehen von Vers 25. So präzise vorhergesagt mit den Jahrwochen hier durch Daniel. Aber damit ist noch kein Happy End erreicht, das werden wir nächstes Mal sehen. Denn in Vers 26 wird es jetzt darum gehen, dass dieser Gesalbte dann ganz überraschend ausgerottet wird. Es wird noch einmal eine sehr schwere Zeit für Israel kommen. Das werden wir alles beim nächsten Mal betrachten. Und das alles passiert dann nach den 62 Jahrwochen. Also nach den 7 Jahrwochen plus 62 Jahrwochen, nach den 69 Jahrwochen. Aber, und so viel verrate ich schon, was dann in Vers 26 steht, davon ist nicht gesagt, dass das in der 70. Jahrwoche passiert, sondern es passiert nach den 69 Jahrwochen. Und die große Frage, die wir dann nächstes Mal klären müssen, ist die, offensichtlich besteht zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche ein gewisser zeitlicher Abstand. Und die große Frage ist, wie groß ist dieser zeitliche Abstand? Wir leben offensichtlich jetzt in der Lücke zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Und das müssen wir nächstes Mal klären. Wann kommt die 70. Jahrwoche? Was passiert in diesen letzten 7 Jahren, von denen Daniel dann hier in Vers 27 redet? Das müssen wir klären. Wir hätten uns so einen Predigttext und so ein Thema nie ausgesucht, wenn wir nicht eine Predigtreihe über Daniel 9 machen würden. Aber wir haben uns vorgenommen, dieses ganze Buch auszulegen, weil Gott uns dieses ganze Buch gegeben hat. Und da können wir nicht einfach selbstherrlich daherkommen und sagen, naja, diese Themen, die sind etwas zu speziell, die übergehen wir jetzt mal. Das wäre nicht in Ordnung, das wäre auch nicht im Sinne Gottes. Wir haben die Aufgabe, diese Dinge zu klären. Und deswegen lade ich Sie sehr herzlich wieder ein, am kommenden Sonntag wieder mit dabei zu sein, wenn wir die Verse 26 und 27 auslegen. Und dann werde ich Ihnen auch nochmal dieses Rechenbeispiel erklären. Für heute kann ich zusammenfassen. Wir haben es heute bis zur 69. Jahrwoche geschafft, bis zum Einzug Jesu in Jerusalem. Und wir haben diese drei großen Perspektiven gesehen. Wir haben gesehen, Gott erklärt seine große Zuneigung. Du bist viel geliebt, Daniel. Und wenn Sie nur diesen ersten Punkt mitnehmen, haben Sie unheimlich viel für die nächste Woche mitgenommen. Wir haben dann zweitens gesehen, Gott erklärt sein großes Ziel. Er wird alles gut machen. Er wird die Sünde besiegen und er wird seine ewige Gerechtigkeit aufrichten. Und wir haben drittens ansatzweise gesehen, Gott erklärt seinen großen Zeitplan. Was nehmen Sie davon mit in die nächste Woche? Sie nehmen zum einen mit in die nächste Woche, wie präzise Gottes Prophetie ist. Mathematik und Religion haben manchmal doch miteinander zu tun. Das nehmen Sie bitte mit. Und der Naturwissenschaftler Sir Isaac Newton hat zu diesem Text geschrieben, Diese Prophetie allein reicht aus, um die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft zu belegen. Zitat Ende. Diese Prophetie allein reicht aus, um die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft zu belegen. Das kann kein Zufall sein. Und Sie werden nächstes Mal noch weitere präzise Erfüllungen sehen. Das nehmen wir mit. Wie präzise ist Gottes Prophetie? Und was nehmen wir noch mit? Gott will offensichtlich, dass wir seine Zukunftspläne kennen. Dass wir seine Zukunftspläne ernst nehmen und studieren. Sonst hätte er uns diesen Text nicht gegeben. Und was nehmen wir noch mit? Gott legt uns auch die Geschichte seines Volkes Israel ans Herz. Sonst hätte er gesagt, naja, diese speziellen Sachen mit Israel, die brauchen wir nicht in einer christlichen Bibel. Sondern Gott legt uns auch die Geschichte seines auserwählten Volkes durch solche Bibeltexte eindeutig ans Herz. Und was nehmen wir noch mit? Wir nehmen mit, dass Gott Gebete ernst nimmt. Sehen Sie, wie hat Daniel gebetet? Und Gott hat so schnell geantwortet. Gott hat das ganz ernst genommen. Und während er noch betete, hat Gott schon den Gabriel auf die Reise geschickt. Und schließlich, was nehmen wir als letztes mit? Gott will auch uns seiner Liebe versichern. Gott will auch dich seiner Liebe versichern, dass auch du sagen kannst, ich bin von Gott geliebt. Das ist das Größte, was uns jemand sagen kann. Du bist geliebt. Und Gott hat es gesagt, durch Jesus Christus, auch zu dir. Amen.